Am heutigen Mittwoch beginnt der Prozess gegen zwei Homosexuelle in Simbabwe. Letzten Freitag wurden die zwei Aktivistinnen bei einer Polizeirazzia im Büro der Gays and Lesbians of Zimbabwe verhaftet. Anne Chalian ist Geschäftsführerin der Gruppe, Ignatius Muhambi ist ebenfalls Mitglied. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass die Polizei nach unanständigen Bildern oder Büchern gesucht habe. Angeblich wurde pornografisches Material gefunden, was als Grund für die Verhaftung angegeben wurde. Nun wurde bekannt, dass zur Anklage aber ein weiterer Tatbestand führen soll, nämlich die angebliche Untergrabung der Autorität des Präsidenten. Die Polizei habe einen Brief bei der Verhafteten gefunden, in dem Präsident Robert Mugabe beleidigt werde. Offenbar handelt es sich um einen Brief des ehemaligen Bürgermeisters von San Francisco, der die homofeindliche Haltung von Präsident Robert Mugabe kritisiert hatte. Dem Gesetz nach kann das mit Haftstrafen geahndet werden. Unterdessen hat der Chef der verfassungsgebenden Versammlung angekündigt, dass Homosexuelle im neuen Grundgesetz Simbabwes keinerlei Schutz genießen dürften. Simbabwe beruht als Nation auf traditionellen moralischen Normen, erklärte Munyaradzi Paul Mangwana. Zudem sei Homosexualität ohnehin eine importierte Kultur aus dem Westen. Robert Mugabes Meinung über Homosexuelle ist hinlänglich bekannt. Er hält sie für niedriger als Hunde und Schafe. Doch auch sein Feind und Ministerpräsident Morgan Tsvangirai ist in diesem Punkt mit ihm einer Meinung. Erst vor 2 Monaten haben beide einträchtig Homosexualität als Geisteskrankheit gegeißelt, die die nationale Einheit vernichten könne. Wie die Zeitung New Zimbabwe meldete, wollen Präsident Robert Mugabe und Ministerpräsident Morgan Tsvangirai damit verhindern, dass der Schutz der sexuellen Identität in die geplante Verfassung aufgenommen wird. Menschenrechtsorganisationen hatten dies zuvor gefordert. Im aktuellen Gesetz wird jede sexuelle Annäherung zwischen männlichen Personen verboten. Hierbei könne jede vernünftige Person eine Einschätzung darüber treffen, was als unschicklicher Akt und damit als Sodomie zu bewerten sei. Am 20. Mai wurden im afrikanischen Malawi ebenfalls 2 Männer zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das Paar hatte öffentlich seine Verlobung gefeiert.
Seit dem Wochenende verstärkt sich in Äthiopien die Kritik der Opposition am Verlauf der Wahlen. Vorläufigen Wahlergebnissen zufolge bleibt die seit 15 Jahren regierende Revolutionäre Demokratische Volksfront, EPRDF, vom Ministerpräsidenten Meles Zenawi wie erwartet stärkste Partei. Das offizielle Wahlergebnis wird erst am 21. Juni erwartet. Zunächst sprachen Beobachter der Europäischen Union von einer ruhigen und friedlichen Wahl, müssen aber nun ihre Einschätzung korrigieren. Die Wahl basiere nicht auf einem fairen Chancenverhältnis, heißt es nun vom europäischen Chefbeobachter Thies Berman, und sei in einem sich verengenden politischen Raum abgehalten worden, der die Regierungspartei unterstütze. Noch viel deutlicher fällt die Kritik der internationalen Organisation Human Rights Watch aus. Die Regierungspartei habe vor den Wahlen Wählerinnen massiv eingeschüchtert.
Hinter einer sauber wirkenden Fassade übte die Regierung Druck auf äthiopische Wählerinnen aus, schüchterte sie ein und bedrohte sie.
So Rona Peligal, Afrika-Direktorin bei Human Rights Watch. Zeitgleich veröffentlichte Human Rights Watch einen Report über die vielfältigen Mittel der Unterdrückung, die die Revolutionäre Demokratische Volksfront gegen Oppositionelle eingesetzt habe. 100 Ways of Putting Pressure beschreibt, wie die Regierungspartei seit den Wahlen von 2005 ihre nahezu totale Kontrolle über lokale und regionale Verwaltungen nutzte, um Oppositionellen das Leben schwer zu machen. Der Verlust von Agrarhilfen, öffentlichen Arbeitsplätzen, Krediten und Bildungschancen war die Folge von mangelnder Regierungstreue, so Human Rights Watch. Der Report dokumentiert außerdem, wie kürzlich verabschiedete Gesetze gezielt die Aktivitäten von Zivilgesellschaft und Medien einschränken. Äthiopien hat große Bedeutung in der Region. Die Hauptstadt Addis Abeba ist offizieller Sitz der Afrikanischen Union. Nur wenige Staaten haben ein ähnlich hohes Wirtschaftswachstum vorzuweisen. Auch die Bevölkerungszahl von 83 Millionen, um 2,5% pro Jahr wachsend, macht Äthiopien zu einer der größten Nationen Afrikas.
Auf Drängen der tschadischen Führung ziehen sich die MINURCAT-Einsatztruppen der UN bis Jahresende vollständig aus dem Tschad zurück und aus der Zentralafrikanischen Republik. Das Mandat, das am heutigen Mittwoch hätte auslaufen sollen, wurde nur noch bis Ende des Jahres verlängert. Der Beschluss gilt als Kompromiss. Der Präsident des Tschad, Idriss Deby, hatte den Abzug der Truppen bereits ab März verlangt. Die als MINURCAT bekannten Einsatzkräfte sind erst seit 2007 im Land, die militärische Abteilung sogar erst seit letztem Jahr. Ihre Hauptaufgaben waren die Bewachung von Zivilistinnen und die Sicherung von Essens und anderen Hilfslieferungen für die Flüchtlinge im Nordosten des Landes. UN-Offizielle gehen von 500.000 Flüchtlingen in der Gegend aus, die Hälfte davon aus der Krisenregion Darfur im benachbarten Sudan, die andere Hälfte aus dem Tschad selbst und der Zentralafrikanischen Republik. Die UN und private Hilfsorganisationen hatten befürchtet, ein zu schneller Rückzug von Minurcat könnten die Hilfsbedürftigen gefährden. Der tschadische Präsident Deby hingegen beklagte, dass die Mission Minurcat ihre Ziele längst nicht erreicht hätte. Zivilistinnen seien nicht hinreichend geschützt worden und versprochene infrastrukturelle Projekte seien gar nicht erst gestartet worden.
Israels Präsident Shimon Peres hat bislang alle Berichte zurückgewiesen, nach denen er Mitte der 1970er Jahre Nuklearwaffen an das südafrikanische Apartheidsregime verkaufen wollte. Nun wird das am gestrigen Dienstag veröffentlichte Buch »The Unspoken Alliance – Arms, Nuclear and Diplomatic Ties Between Israel and Apartheid South Africa« von Sascha Polakow-Suransk erneut Bewegung ins Thema bringen. Am Sonntag hatte der britische Guardian streng geheime südafrikanische Dokumente veröffentlicht, nach denen ein Treffen des damaligen Verteidigungsministers Shimon Peres mit seinem südafrikanischen Kollegen P.W. Botha mit einem brisanten Angebot Peres geendet hätten. Israel wolle Südafrika atomare Sprengköpfe in drei Größen verkaufen. Die Dokumente wurden zuerst vom Autor des am Dienstag erschienenen Buches entdeckt, der sie dem Guardian zuspielte.
Die G8 haben nur 61% ihrer eigenen Zusagen von 2005 erfüllt. 5 Jahre nach dem als entwicklungspolitischer Meilenstein gehandelten Beschlüssen in Glen Eagles zieht der Data-Bericht Bilanz. Bis zum Jahr 2010 sollte die Entwicklungshilfe für Afrika von jährlich 25 auf 50 Milliarden Dollar verdoppelt werden. Erreicht wurden laut dem von der entwicklungspolitischen Kampagnenorganisation One vorgelegten Bericht nur 13,7 Milliarden mehr. Immerhin bedeutet auch diese schwache Leistung noch eine Verdreifachung der Hilfen desselben Zeitraums vor 2005. Deutschland hat gerade mal 25% seiner 2005 gemachten Zusagen für Afrika erfüllt. Der Deutschlandchef von One, Kahler, kritisierte auch die deutsche Praxis, Gelder für Klimaanpassungsprogramme aus dem Entwicklungshilfeetat abzuzwacken, statt zusätzliche Mittel bereitzustellen. Noch schlimmer ist Rom. Italien sticht als das einzige G8-Land heraus, das seine Unterstützung für Afrika trotz des Versprechens sogar gekürzt hat, um 6%. Kahler forderte, angesichts dieses kompletten politischen Versagens Italien aus dem Kreis der G8 auszuschließen.